meinen Trampelpfad verlassen, wenn ich sehe, es kommt nichts, es funktioniert nicht.
Ja, hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und eingeschaltet hast bei diesem Live-Online-Stream und die Aufzeichnung davon dann natürlich auch als Podcast. Heute habe ich im Interview, im Gespräch Beate Teschner und sie hat eine ganz, ganz steile These. Beate Teschner sagt, Fachkräftemangel ist eine Ausrede. Und manchmal legt sie sogar noch einen drauf und sagt, Fachkräftemangel ist eine lahme Ausrede. Was sich genau dahinter verbirgt und warum sie zu der These kommt, was dahinter steckt, das sagt sie uns heute. Ich würde mal sagen, moin moin nach Hamburg.
Ja, moin Florian, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch, auf den Podcast.
Fachkräftemangel ist eine Ausrede. Ach was, jetzt wenn ich Unternehmer bin, sage ich, nö, stimmt nicht. Ich mache eine Bewerbung ausgeschrieben und es meldet sich einfach keiner.
Ja, genau, das ist ja so diese ganz, ganz bekannte Standardgeschichte. Früher hatten wir ganz viele Bewerbungen und irgendwie jetzt kommt ja keine mehr. Also folgere ich, Fachkräftemangel, es meldet sich niemand. Dazu müsste man vielleicht auch wissen, wie ist Fachkräftemangel überhaupt definiert? Und die Bundesagentur für Arbeit hat das so definiert, wenn man nur 2 oder 3 Bewerbungen kriegt pro ausgeschriebener Stelle, dann hat man einen Fachkräftemangel. Also es ist nicht mal 0, sprich es bewirbt sich keiner, sondern es sind nur wenige. Okay. Und die Thematik ist einfach die, dass sich der Markt gedreht hat. Also wir haben schon einen Wechsel vom Arbeitgebermarkt, wie wir es halt immer hatten, dass die Menschen froh waren, wenn sie irgendwo einen Job gefunden haben, irgendwo in Anführungszeichen. Und mittlerweile ist es halt so, die Arbeitnehmer können wählen, die haben klarere Vorstellungen, wo will ich arbeiten. Und viele Arbeitgeber sind eigentlich auch nicht sichtbar. Es gibt immer viele Bewerbungen bekommen, die einen großen Namen haben, die einen Markennamen haben, die begehrt sind oder in Branchen, wo sich das Blatt noch nicht so gewendet hat. Aber ganz, ganz viele, auch Mittelständler, mein Kunden, die denken, ja gut, ich packe jetzt noch ein Stellenangebot auf meine Internetseite, dann vielleicht sogar sträflichst in PDF-Form, das dann nicht ausgelesen wird, und erwarten, dass dann, wenn das Ganze in einem Jobportal steht, auf der Internetseite und sich dann keiner meldet, das nennt sich Post and Pray und da kommt dann nichts. Und dann macht man halt nichts mehr und sagt, es ist Fachkräftemangel und das ist der Fehler.
Okay. Was ja, du hast jetzt natürlich ganz viele Punkte direkt schon mit reingebracht. Also was ja direkt schon spannend ist, weil du sagtest ja, wenn nur wenige Bewerbungen kommen, dann kann man schon von Fachkräftemangel sprechen. So ist die Definition der Bundesagentur. Ist es richtig verstanden?
Ja.
Und wie wenige natürlich definiert ist, das bleibt dann jedem Unternehmen überlassen wahrscheinlich, oder?
Nee, also wenige sind 2 Bewerbungen pro offene Stelle, 2 oder 3, glaube ich.
2 bis 3 Bewerbungen pro offene Stelle.
Ja.
Und wenn mehr nicht kommen, über einfach halt einen vernünftigen Zeitraum wahrscheinlich, oder ist das auch definiert, über welchen Zeitraum?
Nee, das denke ich nicht, dass das definiert ist. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Es ist halt so, man denkt immer, Fachkräftemangel heißt, es kommt gar keine Bewerbung, aber das stimmt nicht. Es wird ja irgendwie auch immer alles schön statistisch erfasst, wie auch immer. Hm. Und in dem Fall geht man von 2 Bewerbungen aus. Aber gut, das ist eigentlich auch nur eine Randnotiz.
Ja, okay. Ja. Und jetzt hast du auch gesagt, häufig ist ein Problem für Firmen oder der Firmen, dass sie einfach gar nicht in der Sichtbarkeit sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt denn eine Firma in die Sichtbarkeit und wie muss denn eine Firma sichtbar sein? Auf welchen Medien oder wie stellt man das auch wirklich konkret an?
Es ist absolut die richtige Frage, weil, wie gesagt, also viele sind einfach dann, sie sehen gar nicht die Optionen, die sie haben oder dass sie welche haben und dass sie etwas tun müssten. Und geben sich dann irgendwie so, begeben sich in eine Opferhaltung oder geben sich einfach Situation und sagen, es ist, wie es ist, dumm gelaufen, was machen wir denn jetzt? Und anstatt dann herzugehen und zu sagen, so, wir krempeln jetzt mal die Ärmel hoch, schauen, wie können wir uns wirklich positionieren, was machen wir schon, was können wir noch draufpacken? Und da gibt es schon eine ganze Reihe Möglichkeiten. Also ich habe das in drei Schritte gesplittet. Also der erste ganz große ist Sichtbarkeit. Ja. Der zweite sind die Prozesse und der dritte läuft unter Online. Und als allererstes schaue ich mal mit den Kunden, wie werde ich denn als Arbeitgeber überhaupt wahrgenommen? Welche Touchpoints gibt es? Wer kennt mich? Wer kann mich finden? Bin ich denn überhaupt wahrnehmbar? Oder laufe ich für jeden unter, habe ich ja noch nie gehört? Und wenn wir uns das anschauen und einfach mal so dieses ganze Spektrum aufmachen, wo kann ich ein Unternehmen als allererstes oder überhaupt mal wahrnehmen, wie nehme ich Kontakt auf, was nehme ich wahr, wenn ich dieses Unternehmen kennenlerne, wie erlebe ich dann das Unternehmen, wenn ich drin bin, dann gibt es jede Menge mögliche Berührungspunkte und dann schaut man erstmal, was ist da, was passiert, welchen Punkten sind die optimal, sind die vielleicht falsch oder in der Regel fehlen halt ganz viele Punkte, was muss da rein, was muss passieren, damit ich überhaupt wahrgenommen werden kann als Arbeitgeber.
Okay, also das ist Punkt 1, ist halt die Sichtbarkeit von dem Drei-Stufen-Plan. Aber wie konkret wird denn ein Unternehmen sichtbar? Also wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht auch einen Handwerksbetrieb, ich habe vielleicht 20, 30 Mitarbeiter, was muss ich denn machen? Ganz konkret, was sind so deine Empfehlungen?
Ganz großer Punkt sind mit Sicherheit das eigene Karriereportal, sträflich unterschätzt. Also die meisten Internetseiten haben ja irgendwo so ein kleines Feld, wo drauf steht Karriere, Bewerber, Stellenangebote. Okay. Und eigentlich müsste dieses Karriereportal mindestens genauso groß sein wie die Ansprache an den Kunden, wo die Produkte hergestellt werden, wo die Dienstleistung vorgestellt wird. Also da tut man sich sehr groß. Wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten, wir haben die tollsten Produkte. Schau mal hier, guck mal da, der Katalog. Die ganze Seite, 80% ist, was können wir tun, was verkaufen wir. Und dieses persönliche Karriere-Thema Mitarbeiter geht in der Regel irgendwie unter 5%. Riesenfehler. Okay. Weil in diesem Bereich kann ich Nähe herstellen, kann ich Neugier wecken und vor allen Dingen, ich kann mich wirklich zeigen, wie ich bin. Also da geht es um Insights, da geht es um eine Wahrnehmung der Arbeitsumgebung, wie ist die Kultur, wie sind die Leute drauf, was machen wir, wo haben wir Spaß, ne? Die ganzen Themen können dann gespielt werden und da entscheidet sich schon mal, hey, ist das ein interessanter Laden? Macht das, will ich da mehr wissen? Würde ich da gern arbeiten? Kann ich mir das vorstellen? Komme ich da auf den Geschmack? Oder eher nicht. Aber die allerwenigsten machen sich Mühe, das so auszugestalten, dass tatsächlich Interesse geweckt wird. Okay. Also es wird schon die Notwendigkeit gesehen, mittlerweile gute Internetseiten zu haben, diese Internetseiten auch entsprechend zu überarbeiten. Aber es wird viel zu wenig getan, um wirklich ein gutes Karriereportal auf der eigenen Seite auf die Beine zu stellen.
Punkt 1 deines Drei-Stufen-Plans hast du gesagt, ist die Sichtbarkeit. Der zweite Punkt waren die Prozesse. Was genau meinst du mit Prozesse?
Also Prozesse ist dann ein ganz, ganz umfassender Punkt eigentlich im Unternehmen mal zu schauen, wie läuft das Bewerbermanagement, wie wertschätzend sind wir unterwegs, welche Geschwindigkeit legen wir vor, nutzen wir automatisierte Prozesse oder gehen wir erstmal her, hauen die Ausschreibung raus, warten 2 Wochen, melden uns dann und das kann sich eigentlich heute niemand mehr erlauben. Heute heißt es, hier kommt eine interessante Bewerbung, oh, das sieht gut aus, das klingt gut, ich nehme den Telefonhörer in die Hand, ruf an, sag, wie sieht's aus, können Sie morgen vorbeikommen, können Sie heute vorbeikommen, so schnell wie möglich mit der Person ins Gespräch kommen, zu Corona-Zeiten hier Zoom nutzen oder irgendwas anderes, sprechen, telefonieren, sofort agieren. Also das ist auch etwas, was ganz, ganz häufig unterschätzt wird, glaube ich, in den HR-Abteilungen, wie sich diese Bewerber fühlen, die sich die Mühe gemacht haben, sich zu bewerben, Kontakt aufzunehmen, da Hoffnungen dran zu binden und dann kommt irgendwie keine Resonanz, also oder man wartet und wartet und natürlich bewerben sich die meisten nicht nur bei einem Unternehmen, sondern bei vielen und die schnellsten kriegen dann auch die besten Leute und dann kommt irgendwie nach 2 Wochen einer und sagt, sorry, ich habe schon woanders unterschrieben.
Ja, okay. Mhm.
Also das ist Bewerbermanagement und da gibt es so viele, sage ich mal, Anknüpfungspunkte, wie werden Gespräche geführt, wie geht man mit den Bewerbungen um, wie geht man mit den Menschen um, wie läuft der Prozess, kommen die einmal, kommen die zweimal und, da kann man sehr, sehr viel machen. Und häufig, also es gibt immer noch grauselige Jobinterviews, wo man sich fragt, wie kann man bescheuerte Fragen stellen. Was hat das wirklich mit der Arbeit zu tun? Was bringt das den Leuten? Oft gar nichts. Ne? Oft gibt es wirklich Jobinterviews, die sind zum Davonlaufen. Und die zwei anderen wirklich wichtigen Prozesse, das ist zum einen Onboarding und zum anderen Offboarding. Eigentlich sollte man das wirklich auch mal zusammen betrachten und nicht das Offboarding dann ausblenden und sagen, oh, trauriger Extrafall. Denn da wird eben auch viel Porzellan zerschlagen. Da werden auch die verbleibenden Mitarbeiter häufig ein wenig desillusioniert oder demotiviert. Ja. Da sollte sich jedes Unternehmen Gedanken machen, wie sieht denn eine bestmögliche Trennung aus. Aber der wirklich große und ganz, ganz wichtige Part, das ist das Onboarding. Also Onboarding heißt natürlich frühe Fluktuation verhindern, fachliche und soziale Integration und wirklich strukturiert vermitteln und Lerninhalten. Also wenn man zum Beispiel googelt und sagt Onboarding, ja, was findet man denn da so? Ja, wir bereiten den ersten Tag vor und natürlich, das gehört auch alles dazu. Eigentlich beginnt das Onboarding ab dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben wurde. Da fange ich schon eine Bindung aufzubauen, auch wenn der Mitarbeiter noch lange nicht im Unternehmen ist.
Wie mache ich das?
Ja, indem ich ihn zum Beispiel schon mal zu der einen oder anderen Veranstaltung einlade, indem ich mit ihm Kontakt halte über welche internen oder externen Kommunikationskanäle auch immer, je nachdem, was im Unternehmen genutzt wird. Ich kann über E-Mail Kontakt halten, aber vielleicht wird auch WhatsApp professionell genutzt oder irgendein anderes Tool. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es gilt ja schon, zum einen Nähe zu erzeugen, eine Beziehung aufzubauen und dann vielleicht auch schon mal Unterlagen rauszuschicken und guck mal hier und das sind schon mal hilfreiche Unterlagen für die Vorbereitung. Nicht unbedingt, dass daraus ausgefüllt und zurückgeschickt werden müsste, sondern man geht schon so in einen gemeinschaftlichen Entwicklungsprozess über.
Also einfach einbinden halt, ne? Also ein bisschen am Alltag teilhaben lassen und einfach mitnehmen, okay?
Und wenn was stattfindet, eine Veranstaltung oder so, natürlich einladen, ne? Komm vorbei.
Okay, und von deinem 3-Stufen-Plan, also 1 war die Sichtbarkeit, 2 waren die Prozesse und 3 sagst du online, vielleicht?
3 online, eingehen? Da spielt natürlich, wie gesagt, das Karriereportal eine große Rolle. Dann ganz wichtig, Online-Reputation, Kununu, Riesenstichwort. Es gibt viele Mittelständler, die hassen Kununu, die sagen wirklich, wenn ich könnte, ne? Ich würde es verbieten am liebsten und da möchte ich gegen vorgehen. Und da sind lauter Menschen, die sind gekündigt und frustriert und wollen dann mal nachtreten, aber das stimmt so einfach nicht. Also wir hatten neulich bei mir auch mal eine ganz interessante Diskussion. Da hatte ich einen Mittelständler gefunden, der hatte ein tolles Karriereportal, wo ich dachte, wow, ne, super, die haben das ja mal verstanden, gut umgesetzt. Ich schrieb dann noch mit dem hin und her und dann meinte ich, ja, wir machen das jetzt sogar neu, wir wollen noch besser werden. Und ich dachte, yeah. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt guckst du mal auf Kununu. Und da war ich erstaunt, was ich da so gelesen habe. Und dachte, okay, das klingt aber ganz anders.
Ja.
Und da stellte sich dann schon so die Frage, was wiegt denn jetzt für einen Bewerber schwerer? Ist es eher die Aussage bei Kununu? Oder sagt man dann, das Karriereportal, das sieht schon so gut aus und überhaupt nicht von meinem, da gehe ich mal hin und gucke mir das an. Das liegt dann natürlich bei jedem schon selbst, die Entscheidung, was mache ich, was ist für mich doch wichtiger. Aber es ist einfach nicht zu unterschätzen. Wir haben alle gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, uns ein Urteil zu bilden. Wenn ich Arbeitgeber habe mit relativ vielen Bewertungen, dann entsteht ein Bild. Und wer jetzt irgendwie meint, das ignorieren zu können, auf Kommentare zu verzichten, dieses Thema auch mal intern anzusprechen, was nicht heißt, Leute, ihr müsst jetzt alle eine gute Bewertung schreiben, sondern eine Wahrnehmung dieser Thematik auch überhaupt, wie sich das verhält und wie sich das darstellt und wie denn vielleicht die Haltung zu dem ist, was denn da so kommt und überhaupt. Also da kann ich nur dazu raten, damit sehr, sehr wahrhaftig, sehr authentisch umzugehen. Denn jede schlechte Bewertung, die ausführlich auf Details eingeht und wo dann anschließend drei Bewertungen mit 5 Sterne super Laden kommen, ohne Schrift und Ausführung, das ist klar. Ne? Da hat dann einer aus der Personalabteilung und ein Bekannter und sonst jemand mal eine Pflichtbewertung abgegeben.
Ja, genau.
Schlechte ist nicht gut. Also ab und zu lese ich auch, es wurden Bewertungen gelöscht. Was auch noch ein Thema ist, ist zum Beispiel Google for Jobs. Das haben auch ganz viele verschlafen, die geben ihre Jobs in ein Portal oder eben als PDF möglicherweise auf ihrer Internetseite. Und ein guter Test ist, sein eigenes Jobangebot mal zu googeln. Würde ich meinen eigenen Job finden, da würden viele, glaube ich, staunen. Und ein ganz, ganz Riesenthema ist Corporate Influencer, Markenbotschafterstrategie. Solche Themen aufzubauen auf LinkedIn, die Leute, nicht das Marketing unbedingt, sondern die Vertriebler, HR, eventuell auch Corporate CEO, also ein Geschäftsführer, der sich auf LinkedIn auch einbringt, der bringt wahnsinnig viel rüber, oder eine Führungskraft. Wenn ich da jemanden erlebe, der den ich toll finde, wo ich sage, wow, das ist super, das gefällt mir, das spricht sowas von für das Unternehmen. Da weiß ich ja auch gleich, mit wem ich es zu tun habe, ob ich mir vorstellen könnte, mit der Person zusammenzuarbeiten oder mit dem Team. Ja. Also das sind Riesenthemen. Also eine Markenbotschafterstrategie im Unternehmen zu implementieren ist. Und man sollte das jetzt nicht unbedingt im Wildwuchs einfach so machen lassen, und sollte es aber auch nicht reglementieren und nur Botschaften vorgeben, vorgefertigte Posts, und jeder nimmt dann was und veröffentlicht das. Also das interessiert dann ja nun auch keinen. Ne? Also,
ja, na klar. Jetzt hast du ja die These, Fachkräftemangel ist eine Ausrede, und die ist ja ziemlich provokant. Wie bist du denn dahin gekommen? Was hast du denn vorher gemacht, dass du irgendwann gesagt hast, also mit der provokanten These muss ich raus. Ich kann mich gar nicht zurückhalten.
Ja, das ist dann schlicht und ergreifend diese Erkenntnis, dass ja so diese Opferhaltung eingenommen wird. Dass man
Wie hast du das erkannt, dass Unternehmen diese Opferhaltung
einnehmen? Ja, wir machen nichts weiter in dieser Ideenlosigkeit, in dieser Nichtbereitschaft zu agieren. Also es wird immer alles als Gott gegeben hingenommen. Oder, also ich komme aus der Organisationsentwicklung und ich arbeite seit über 20 Jahren in mittelständischen Unternehmen, und da läuft ja nur auch alles wirklich schwer in Routinen. Und und dann weiß ich nicht, da hat man dann vor 15 Jahren mal ein Tool empfohlen, und nochmal 5 Jahre später wird es tatsächlich eingeführt, und dann sagt man, ja, okay, das hätte der auch schon früher haben können. Also das ist alles wirklich so ganz so schnell. Und es wird nicht unbedingt gesehen, was alles möglich ist, weil wenn man jetzt mal hergeht und sagt, wie funktioniert denn eine HR-Abteilung, eine Personalabteilung?
Bevor wir da einsteigen in HR, ja, da würde ich ganz gerne gleich erst drauf kommen. Wenn du jetzt sagst, Routinen, aber Routinen sind doch super.
Routinen sind super, aber ich darf natürlich, brauche ich auch neue Impulse. Ich muss immer noch wissen, was los ist auf dem Markt. Was gibt es an Neuerungen? Was kann ich machen? Ich muss meinen Trampelpfad verlassen, wenn ich sehe, es kommt nichts, es funktioniert nicht. Ne? Es gibt ja immer diesen Spruch, den man also auch permanent auf LinkedIn oder Social Media liest, irgendwie von Einstein, wer immer versucht, mit den gleichen Methoden das Gleiche zu erreichen, der ist einfach ein Idiot, weil wenn ich sehe, es funktioniert nicht und ich mache immer mit der gleichen Methode weiter, es ist immer so dieser Effekt, ne? Ich bin es gewohnt, durch die Tür zu gehen, gehe zur Tür, drücke drauf, Tür geht nicht auf, was mache ich? Ich rackel da dran, ne? Irgendwie muss die Tür doch aufgehen, aber sie ist zu. Ja, und dann was machen, ne?
Dann brauchst du nicht weiter rütteln, sondern du musst halt irgendwie versuchen, wie kriege ich die Tür auf, ja?
Tür geht nicht auf, dann kann ich mich in die Ecke setzen und sagen, Mist, ich bin gefangen. Ich kann aber auch zum Fenster gehen, bin im Erdgeschoss und kletter da raus. Aber ich muss erst mal auf die Idee kommen, ist ja noch ein Fenster da. Oder ich warte irgendwie, ob jetzt einer von draußen mir zu Hilfe kommt. Das passiert aber eher nicht. Also da geht es um das Thema Eigeninitiative, um auch mal eine Idee zu entwickeln und vor allen Dingen auch mal Dinge zu wagen, die nicht alle machen, nicht immer das Gleiche machen, einen außergewöhnlichen Weg gehen, der auch die Möglichkeit bietet, mal Aufsehen zu erregen. Also viele können mit einer außergewöhnlichen Idee auch mal eine gute PR kriegen, kostet, in die Zeitung kommen.
Ja, und das ist ja neue Ideen.
Ja.
Neue Ideen zu kriegen, das braucht ja manchmal auch vielleicht den ein oder anderen Fehler. Was sind denn deine Learnings? Wo sagst du denn, wo du ganz persönlich damals vielleicht einen Fehler gemacht hast, aus dem du viel gelernt hast?
In Bezug auf was? Was meinst du jetzt genau?
Du hast ja gesagt vorhin, du warst ja 20 Jahre in der Organisationsentwicklung unterwegs, hast viel in Unternehmen reingeschaut. Ich kann mir vorstellen, in 20 Jahren macht man nicht alles richtig.
Na klar, also ich komme ja immer noch aus der Organisationsentwicklung. Also ich betone das, weil ich komme nicht aus der HR-Schiene. Also viele, die sich jetzt so in die Thematik Fachkräftemangel oder Fachkräfte reinbegeben, die sehen das aus einer HR-Sicht. Und ich sehe das schon aus einer eher ganzheitlichen Sicht auf die Unternehmensstrukturen und wie Unternehmen funktionieren. Und Fehler in dem Sinn, es ist unglaublich schwierig, Bewegung in solche Organisationen, Organismen reinzubekommen und Strukturen aufzubrechen. Das ist ein Thema, da überhaupt eine Bereitschaft oder ein, also Veränderung braucht auch wahrgenommene Rahmenbedingungen, veränderte. Und ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Und daher ist es sicherlich ein Fehler, diese Rahmenbedingungen oder diese Struktur für die Veränderung nicht herzustellen. Und da laufen dann alle immer irgendwie so weiter.
Okay, also da auch wirklich mutig sein, wie du es gesagt hast, Trampelpfade zu verlassen, auch Routinen zu hinterfragen, beizubehalten, aber auch mal neu zu denken und nicht einfach immer das Gleiche weiter versuchen. Was sind denn deine drei Tipps, deine drei Hacks, die du ganz konzentriert Unternehmern weitergeben möchtest? Ich habe immer so schön, mein persönliches Bild vor Augen ist immer das, dass ich sage, ich stelle mir immer vor, einen Unternehmer oder eine Führungskraft, für die ich ja auch arbeite. Und wir sind ja vom Thema her gar nicht so weit auseinander. Ich sorge ja auch dafür, dass Fachkräfte im Unternehmen bleiben und eben nicht auf die, ich nenne es immer salopp, auf die Idee kommen zu kündigen, weil sie sich einfach wohlfühlen durch beispielsweise Wertschätzung, typengerechte Führung. Das ist ja so der Bereich, wo ich unterwegs bin. Ich habe immer so für mich das Bild, dass meine Arbeitsweise so bestimmt ist und daraus getrieben ist, dass wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft ins Auto steigt, ja, und auf dem Weg zur Arbeit ist, fährt dann jedenfalls mit seinem Auto auf den Firmenparkplatz, steigt aus und hat auf dem Weg zur Firma den Podcast gehört. Was sind so deine drei Tipps, die er beim Aussteigen sich merken kann und sofort im Alltag am gleichen Tag noch anwenden kann?
Also ich würde ja empfehlen, das Thema HR in den Fokus zu nehmen und so die allgemeine Auffassung ist ja schon definitiv, HR war früher so eine Art, er hat funktioniert wie Vertrieb und heute sollte HR funktionieren wie Marketing. Und das ist auch so dieser Punkt, auf den ich vorhin schon kurz raus wollte. HR ist in der Regel noch sehr, sehr administrativ geprägt und sehr wenig kreativ, strategisch, auf Augenhöhe mit den Führungskräften. Also ich würde Führungskräften, Unternehmern, Geschäftsführern auf jeden Fall empfehlen, HR auf die strategische Ebene zu ziehen, in die Entscheidungsfindung und Diskussionen rund um Entscheidungen einzubeziehen und dort eben Aufgaben und Rollen neu zu definieren. Klar braucht es auch administrative, gibt es einfach administrative Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber HR kann wahnsinnig viel auch lernen von dem Marketing, zum Beispiel Personas zu erstellen und wirklich mal ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Was für Mitarbeiter wollen wir haben? Wie sollen die sein? Und da nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich in die Tiefe. Was machen die in ihrer Freizeit? Mhm. Wo gehen die hin? Was für Musik hören die? Was essen die? Und. Also
gut, dann kann die HR-Abteilung natürlich immer noch eine Diskussion geben. Es wird ein Meeting brauchen, 1, 2, 3 mehr vielleicht. Aber was kann ein Unternehmer so ganz konkret heute noch anpacken?
Der schönste Hack. Nützt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Employer Branding pflege, das nicht authentisch ist. Wenn ich den Leuten das blaue vom Himmel verspreche, aber dann kommen sie und erleben das und am Anfang glauben sie noch, ja, super, alles und so nach und nach in kürzester Zeit stellen sie dann fest, nee, jetzt sind wir ja Mitarbeiter, ist irgendwie alles doch nicht so. Dann kommt man damit nicht weiter. Also es muss schon das Gesamtkonzept passen. Dann kommt man natürlich auch mit so dem ein oder anderen konkreten Hack mit einer tollen Idee super weit. Ne? Der Martin geht, der erzählt ja, der hat sich ja mit dieser Fachkräftemangel-Geschichte, nee, Stefan geht heißt er, glaube ich, auseinandergesetzt. Der erzählt gerne diese Geschichte mit den Elektrikern, die gesucht wurden und auch sehr viele auf einmal. Und da haben die auch Mitarbeiter in die Baumärkte reingeschickt. Und da wurden dann Zettel bei irgendwelchen Stromkomponenten, Kabeln, Steckern, irgendwas ausgelegt. So nach dem Motto, bieten tollen Job im Trockenen und mit Nummer. Okay. Und die haben wirklich damit Elektriker gefunden. Ne?
Okay, also, spannend.
Ja? Der Hack ist sicherlich der, mach was, was nicht alle machen, eine außergewöhnliche Idee und geh raus, sprich mit Leuten, sprich nicht immer mit den gleichen Leuten. Also das ist auch was, es wird immer der gleiche Brei umgerührt mit den gleichen Leuten. Was sagen Sie denn dazu? Anstatt einmal irgendwo hinzugehen oder eine Befragung zu machen, die Dinge zu testen und da kommen dann häufig ja auch Ideen und Anregungen und das dann entsprechend umzusetzen. Also mein Tipp ist irgendwie raus aus den Routinen, das, was immer gemacht wird, wirklich mal verlassen und vielleicht auch mal was ganz Verrücktes ausprobieren. Das kann funktionieren.
Jetzt sind wir von der Zeit her tatsächlich schon recht gut fortgeschritten. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo du sagst, der ist total wichtig, über den haben wir noch gar nicht gesprochen?
Ja, also ganz wichtig, ne? Es gibt zwei Wege, Fachkräfte zu gewinnen. Das eine ist es, sich als attraktiven Arbeitgeber aufzustellen, sich zu positionieren und dafür zu sorgen, dass man wirklich der Arbeitgeber ist, für den, bei dem es Spaß macht zu arbeiten. Und der zweite wichtige Ansatz für Fachkräfte, das sind definitiv Auszubildende. Und das ist auch ein Thema, das kommt eigentlich in dieser Diskussion immer zu kurz. Und auch da kann man super tolle Ausbildungsprozesse auf die Beine stellen. Es gibt sogar Ausbildungsmöglichkeiten, wo sich mehrere Unternehmen Azubis teilen. Es gibt Ausbildungsvereine, hat so gut wie kein Mensch was von gehört. Das gibt es, das kann man machen, ist viel zu unbekannt und auch da ergibt sich manchmal so das traurige Bild auf Ausbildungsmessen, wo dann gedacht wird, ja, wir haben doch schon einen Stand auf der Ausbildungsmesse, jetzt müssen doch die Azubis zu uns kommen und das ist einfach wie das Stellenangebot in einem Portal. Da erreiche ich eben nur die Aktivsuchenden, also die Passivsuchenden. Was ist mit Active Sourcing? Was mache ich selbst? Wie schaue ich mich um und erreiche die Menschen, die jetzt nicht irgendwelche Stellenportale durchforsten? Das ist natürlich auch ein Tipp. Also Active Sourcing, was ist das? Was kann ich da machen? In welche Facebook-Gruppe packe ich mich da rein, wo könnten meine eventuellen Mitarbeiter sein, um die mal ganz dezent anzusprechen.
Ja, also Active Sourcing meint also wirklich auf die Mitarbeiter oder auf potenzielle Mitarbeiter einfach auch selbst mal zugehen. Ne? Genau. Mhm. Ja. Wenn jetzt Zuschauer oder Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmer sagen, über das Thema möchte ich ein bisschen mehr wissen und ich kenne mich da gar nicht aus über das, was du jetzt gesagt hast mit diesen Vereinen, wo du sagst, das kommt viel zu kurz. Wie erreichen dich die Zuschauer am besten?
Also man kann mich googeln. Google kennt mich. Ansonsten super gern über LinkedIn, gerne auch verkontakten. Und ansonsten www.corpus2.com.
Perfekt. Schreibe ich dann auch nochmal mit im Podcast in die Shownotes mit rein, damit man das auch da nochmal findet. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Beate, für das Gespräch und wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg, auch mit deiner steilen These, die ich wirklich großartig finde. Fachkräftemangel ist eine Ausrede. Und danke dir fürs Interview.
Florian, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Bleib gesund und wir hören und sehen uns, denke ich.
Das machen wir. Danke dir. Ciao, tschüss. Hey, danke, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Hinterlasse uns doch ein Feedback bei Apple Podcasts. Abonniere ihn, damit du auch jede weitere Folge nicht verpasst. Übrigens, weißt du eigentlich ganz genau, wie du Leading by Influence in deinem Alltag leben kannst? Wie du zu dem Leader wirst, damit alle Mitarbeiter gerne zu dir kommen, gerne bei dir arbeiten und damit du einfach ein besseres Miteinander gestalten kannst? Geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir das auch in deinem Alltag umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.